Ich lese euch den Predigttext, der steht im Kolosserbrief, Kapitel 1, und es sind die Verse 8 bis 14. Oder 8 bis 9. Und das ist der Text. Seit dem Tag, als Epaphras von eurer Liebe im Geist berichtet hat, hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, damit ihr des Herrn würdig lebt, ihm in jeder Hinsicht gefallt, Frucht bringt in jedem guten Werk, zunehmt in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht, zu aller Geduld und Langmut mit Freuden. Und dem Vater dankt, der uns befähigt hat zum Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und uns ins Reich seines geliebten Sohnes versetzt, indem wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden haben. Amen. Liebe Adventsgemeinde, Advent heißt, wie ich schon gesagt habe, Ankunft und meint an für sich die Ankunft des Herrn Jesus Christus. Er ist einmal gekommen und hat die Seinen erbberechtigt gemacht, wie wir hier lesen. Er wird ein zweites Mal kommen und mit ihm das Erbe, der Himmel auf Erden. Wir können uns das himmlische Erbe nicht verdienen, so sehr wir uns anstrengen. Aber er hat's verdient. Er hat's uns verdient. Wir können jetzt nur bestätigen, dass wir Erben sind und darauf zuleben. Denn auch wenn man es hier noch so schön hat, ist das nichts im Vergleich zu dem, was er dann bringt. Hier in diesem Abschnitt beschreibt der Apostel an für sich an die Kolosse, er beschreibt zwei kolossale Mächte, die der Finsternis und die herrliche Macht des Herrn Jesus Christus. Und Kolosse war selbst an für sich alles andere als kolossal. Es war nicht gigantisch oder eine mächtige Stadt. Sie war halt nur nach dem Koloss benannt, der sie beherrschte. Ihr Hausberg, 2000 Meter, ragte auf und fast erdrückend. Und ja, war nicht kolossal, dieses Städtchen. Und die Gemeinde natürlich auch nicht. Und dann der Herr Jesus Christus war bei seinem ersten Kommen auch nicht kolossal, nicht gigantisch. Von seiner Herrlichkeit, die er davor hatte und die er jetzt hat, war da nicht viel zu sehen. Im Stall geboren, im Mittelstand aufgewachsen, erlebte er alle Finsternis um sich herum. Also es war keine schöne Zeit. Aber es war nichts Finsteres in ihm. Er blieb so, wie Gott den Menschen geschaffen hatte. Und dann, als er 33 Jahre alt war, fiel die Finsternis mit aller Macht über ihn her. Und zwar, als er die gesamte Schuld des Sein auf sich nahm. Und nach seiner Auferstehung, da sagt er zwar, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und befiehlt als Machthaber Macht zu Jüngern alle Völker, taucht sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie zu halten alles, was ich euch befohlen habe, und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Zeit. Ja, das sagt er, und das glauben wir. Der Herr im Himmel ist mächtig und herrlich, aber halt seine Gemeinden, die sein Leib auf Erden sind, die sahen damals nicht so herrlich aus und sie sehen auch heute nicht so herrlich aus. Auch wenn man später dann kolossale Kirchenbauten hinstellte, also ja, sein Leib auf Erden Naja, der gleich der seinerzeit auf Erden nicht besonders mächtig, nicht besonders prächtig. Aber hier betet der Apostel. Und er betet um eines. Nämlich, dass diese Macht auch an seinem Leib, an seinen Jüngern auf Erden sichtbar wird und es eine seltsame Macht ist, die nämlich fruchtbringende Geduld bewirkt. Erst wenn der Herr Jesus wiederkommt, und das ist der zweite Advent dann, und der Himmel mit ihm, dann sind auch die Jünger herrlich. Offenbarung 22,6 sagt, sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die Macht der Finsternis ist dann nicht mehr da. In diesem Abschnitt geht es aber um die jetzige herrliche Macht und die jetzige Macht der Finsternis. Gott rettet in das Reich des Herrn Jesus hinein, aus der finsteren Macht heraus. Aber die finstere Macht, die pfuscht noch tüchtig in dieses Reich hinein. Titel der Predigt ist Raus aus der Finsternis, und das geht durch erstens Erkenntnis seines Willens, zweitens Erkenntnis seiner herrlichen Macht und drittens Erkenntnis beider Mächte. Erster Punkt, Erkenntnis seines Willens. Also Gottes Willen in jeder Situation mit aller geistlichen Weisheit zu erkennen, darum betet jetzt der Apostel. Warum betet er dafür? Gott hat doch seinen Willen klar gesagt. 10 Gebote. Er ist klipp und klar gesagt, was zu tun ist. Ja, er betet darum, weil man, also der Apostel betet darum, weil man oft unter Druck ist. Und es dann vielleicht nicht tut. Ich habe eine Reportage über das Jagdkommando gesehen. Das ist die Elitetruppe des Bundesheeres, und da in dieser Reportage, da wurden die Aufnahmetests gezeigt, und die waren extrem hart. Extreme körperliche Belastung, wenig Nahrung, seelischer, psychologischer Druck und auch geistiger Druck. Und nach tagelangen Gewaltmärschen, bei denen sie auch ihre Teamfähigkeit darstellen mussten, also da kamen sie nach fast ohne Nahrung und in der Kälte, da kamen sie auf einem Waldweg, einem Baumstamm vorbei, und dann sagt der Ausbildner, der dort sitzt, aufheben, mittragen, ist ein verletzter Kamerad. Und sie waren am Ende ihrer Kräfte und sie schleppten diesen Baumstamm dann zu viert weiter. Und dann kommen sie an, schlussendlich, tagelang, erschöpft. Und dann gibt's das Willkommen, und zwar die Ausbilder, die sagten, jetzt machen wir den Abschluss, Liegestützen. Auf mein Kommando. Und sie haben Liegestützen gemacht. Und das haben manche nicht mehr ausgehalten. Und die Ausbildner, die Unteroffiziere, die waren dann dabei, sind zu ihren Auszubildenden hingetreten und haben sie so ermutigt. Jetzt gib auf. Was machst du denn Blödsinn noch? Gib auf. Was soll der Blödsinn? Sie haben sie nicht ermuntert. Sie haben sie ihnen geraten, aufzugeben. Und dann? Ja, wozu der ganze schreckliche Drill? Körperlich, seelisch und geistig. Es hat ja ein Ziel, herauszufinden, wer unter extremem Druck von innen und außen nicht aufgibt. Und die, die nicht aufgegeben haben, die waren dann in der nächsten Szene, und da hat der Oberstleutnant vor der Truppe ihren nächsten langen Auftrag erklärt, und dann hat er nur schlicht gesagt, ausführen. Und weg waren sie, um den Auftrag auszuführen. Also Gottes Willen erkennen heißt nicht nur ihn hören, sondern ihn auch ausführen. Aber da ist halt extremer Druck. Da ist das alte Ego, das einem einredet, du hast Gott genug gehorcht. Und außerdem, das, was er sagt, das kann man heute nicht mehr so machen. Oder ich kenne ja nicht jedes Ego und kenne ja auch nicht jede Ausrede, aber das ist es, was das Ego, das alte Herz einem sagt. Sollen doch die anderen. Und das ist jetzt immer nur der innere Druck. Es gibt hier noch jede Menge äußeren Druck. Wenn es nicht so läuft, wie man es gerne hätte, wenn Menschen boshaft sind, wenn die Umstände schlecht sind, man krank ist oder erkältet wird, wenn man das und das hat, in Bedrängnis ist, ja, da ist auch noch der äußere Druck, Gottes Wille nicht zu tun. Alle Macht, die uns nicht tun macht, was Gott sagt, obwohl wir es könnten, ist Macht der Finsternis. Und wir kennen diesen Machthaber, wer dahinter steckt. Professor Körter hat Anfang Jahr in einer Predigt bekannt, dass wir in Versuchung geraten ist. Da hat er $100 zu viel herausbekommen in einem Geschäft. Und dann hat er sich ernsthaft überlegt, ob er es zurückgibt oder nicht. Ja, er hat es zurückgegeben. Aber er bekannte es. Ich habe mir nach so vielen Jahren Christ sein und auch Professor der Theologie zu sein, ich musste mir ernsthaft überlegen, soll ich es zurückgeben? Ich war in Versuchung, es nicht zurückzugeben. Ja, zur geistigen Weisheit, Gottes Willen zu tun, gehört der innere und der äußere Druck. Und noch etwas. Dazu gehört auch, die Schuld zu vergeben, so dass man sie nicht nachtragen muss. Und nachtragend sein, das ist ein etwas sehr, sehr Schwieriges. Das ist sehr hart. Das drückt die Seele. Das drückt aufs Gemüt. Ja, die Schuld vergeben, um nicht nachzutragen, das ist nicht einfach. Einfacher wäre, ja, ich könnte sie ihm heimzahlen. Oder ihr. Und das alte Herz und die alte Seele sagt das auch. Also ich will mein Recht, ich will Gerechtigkeit haben. Und wenn Gott nicht tut, dann tue ich es selbst. Aber das ist nicht geistliche Weisheit. Das ist schlimm. Geistliche Weisheit ist jetzt hier, und dafür betet der Apostel, delegier das. Das, was dich da bedrückt, sei es Sorgen oder auch das Unrecht, das dir widerfahren ist, delegier das Wiedergutmachen. Sag, vergelt's Gott. Er wird es vergelten. Und das erleichtert die Seele, erleichtert das Herz. Also Motivation zu tun, was unser guter Machthaber sagt, ist, wie der Apostel sagt, ihm in jeder Hinsicht zu gefallen. Und er frage, können wir ihm in jeder Hinsicht gefallen? Also das alte Ego sagt, ja, ihm kann man eh nichts recht machen. Naja, wenn man verliebt ist, versucht man schon, ihm oder ihr zu gefallen. Man springt sogar über den eigenen Schatten, reißt sich zusammen und das alles, damit das erhoffte oder gewünschte Liebesband da nicht zerreißt. Jetzt wieder geistlich gesehen, der Herr Jesus Christus kam in die Finsternis, lebte unter größtem Druck, ohne je aufzugeben, wurde trotzdem exekutiert, wurde auferweckt, um der Machthaber zu sein, der befiehlt, her zu mir. Das ist Matthäus 11, 28. Das ist nicht eine freundliche Einladung. Er sagt einfach per Befehl, her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir. Denn ich bin von Herzen sanftmütig und demütig. Das Joch, das er einem auflegt, ist nicht schwer. Das sind seine Gebote. Und er ist kein Schinder. Er tut ja nur gut. Und dem Herrn gefallen so gut wie möglich heißt, dass man so gut wie möglich tut, was er sagt. Und das zeigt, dass wir ihn erkannt haben. Diesen mächtigen Machthaber, der sehr, sehr demütig ist. Also den Menschen gefallen, das ist ein anderes Problem, das ist ein seelisches Problem und das ist mitunter gar nicht gut. Denn erstens können wir es nicht allen recht machen und zweitens sind sie nicht unsere oberste Autorität. Aber Gott ist es und ihm gefallen und ihn erfreuen macht Seele und Geist heil. Das tut uns gut. Wir können ihm tatsächlich nicht alles recht machen, aber das hat ja sein Sohn getan. Er hat's. Hat alles recht gemacht. Und dann ist eben auch noch das, was der Sohn weiter tut. Bei seinen Schülern, ja, die trainierte und denen lehrte das. Und jetzt denken wir an uns als Kinder Gottes und denken daran, wen wir. Das haben wir vielleicht schon erlebt. Kleines Kind zeigt etwas, was es gemacht hat. Mit strahlenden Augen. Schau, habe ich gemacht. Es mag ein Pfusch sein. Aber was sagen wir dann? Super. Es freut uns. Das Kind hat es wenigstens versucht, etwas Gutes zu machen, etwas Schönes zu machen. Und wir sagen, nein, sagen wir nicht, wir sagen super. Wir behandeln das Kind so, wie es verdient. Es wollte es gut machen. Und so ist es mit Gott auch. Es erfreut Gott, wenn seine Kinder tun, was er sagt. Dann leuchten nicht nur seine Augen, sondern auch die unserer Geschwister. Und das ist gut so. Zweiter Punkt, Stärke durch seine herrliche Macht. Der Apostel bittet, dass ihr zunehmt in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht zu aller Geduld und Langmut mit Freuden. Als ich klein war, da habe ich Popeye gesehen. Das war eine Zeichentrickserie aus den USA und das Popeye war so ein Männchen. Und immer wenn die Not kam oder irgendjemanden retten musste, also arme Leute oder Katzen, dann hat er sich eine Dose Spinat ausgepresst und dann hat er den Spinat hinuntergeschlotzt und hat Riesenkräfte verliehen bekommen und hat dann halt gerettet, was zu retten war. Frauen, Kinder, Katzen. Also ich mochte damals kein Spinat, aber stark werden, so wie Popeye, das wollte ich schon und Katzen retten wollte ich auch. Und der Apostel betet hier wörtlich um Dynamik, so dass man auch in finsterer, bedrückender Zeit geduldig und langmütig Freude hat, ihm treu bleibt, wegen seiner herrlichen Macht. Und man sieht ihn nicht. Aber es ist so mit dem Glauben und dem Herrn. Man weiß um sie. Und wenn man um den Herrn Jesus Christus weiß, und dass er mein Herr ist, dann wird er auch meinen Druck entlasten. Dann wird er mir auch helfen. Es ist sein Reich ein lichtes Reich und er hat alle Macht dazu. Also, auch wenn Christen am Boden sind und alles duster ist, sind sie doch unter seiner herrlichen Macht. Und Gott ist treu, er lässt nicht zu, dass ihr über euer Vermögen geprüft werdet, sondern er schafft mit der Versuchung auch den Ausgang, dass ihr es ertragen könnt, sagt 1. Korinther 10, 13. Und Gott tröstet uns in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Und Bedrängnis ist hier extremer Druck. Und wie trösten wir sie? Mit dem Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet worden sind. 2. Korinther 1,4. Das heißt, der Apostel hat erlebt, wie Gott ihm geholfen hat. Und damit kann er auch andere trösten, denen Gott noch nicht geholfen hat. Dieses Elend, dieser Druck, diese Düsternis, die haben einen dreifachen Zweck. Erstens, um mir mein inneres Elend zu zeigen, wie schnell ich verzweifle. Auf meine Möglichkeiten zu zeigen, ich komme da nicht raus. Das ist mir über. Und mich darin standhaft zu machen. Um mich standhaft zu machen, denn ich weiß ja um den einen. Und der wird, weil er es gesagt hat, mir daraus helfen. Ja, der zweite Punkt. Er wird mir raushelfen. Er hat es ja gesagt. Er ist nicht umsonst der Herr. Er hat nicht umsonst alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ja, es hat noch einen Punkt. Das ist der dritte. Damit ich dann andere trösten kann, die bedrückt sind, die unter Druck sind. Das ist das Dreifache. Weshalb dieser elende Druck? Weshalb die Schwierigkeiten? Es geht hier um den Druck von innen und außen. Warum das? Drei Gründe. Die, die Gott nicht erkennen, also nicht eins mit ihm sind, die bleiben im Dunkeln darüber, ob es je wieder Licht wird mit ihnen. Die Gott erkennen, kriegen Kraft und halten Stand, da sie wissen, dass er es gut mit ihnen macht. Das ist es. Natürlich hätten wir alle gern, dass das Elend und aller Druck gleich weggeht, aber dann würden wir nicht wachsen, würden wir nicht tragfähiger, dann blieben wir Babys, wären keine Kinder Gottes, wären keine Schüler des Herrn Jesus Christus. Aber wir kriegen eben diesen Druck, damit wir standhalten und damit wir lernen. Immer nur Glück zu haben, macht blöd, sagte unser alter Professor der Philosophie. Es macht nicht glücklich, es macht nur blöd. Passt ja alles. Geduld und Langmut, lange Mut haben, ergibt auch die nötige Kraft zur Überwindung aller Übel, so wie der Popeye. Denn wir wissen, er ist und wir sind ihm treu. Diese Geduld und Langmut sehen wir bei Gott, wie er selbst Sünder erträgt. Das ist Römer 2, gleich am Anfang. Gott, fragtest du Gottes Langmut und Geduld und weißt nicht, dass sich seine Langmut auswirkt, dass du umkehrst? Ja, wir sehen sie bei Gott und wir erleben sie auch bei uns selbst, dass Gott langmütig ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, er ist auch der, der uns was beibringen will. Wir können schon froh sein, dass er uns nicht sofort fallen lässt und uns schlägt. Dritter Punkt, Erkenntnis der beiden Mächte. Dank dem Vater, der uns befähigt hat zum Erbteil der Heiligen im Licht, wird uns aus der Macht der Finsternis rettet und ins Reich seines geliebten Sohnes versetzt, indem wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden haben. Hier betet der Apostel nicht nur, sondern ermuntert. Also nicht wie die Unteroffiziere negativ ermuntert haben, aufzugeben. Er ermuntert im Positiven, zum Positiven. Also dem Vater danken, dass wir ein Erbe haben. Das Erbe, ich habe es am Anfang gesagt, das haben wir uns nicht verdient. Aber der Herr Jesus Christus hat uns erbberechtigt gemacht. Schön. Die, die Gott nicht kannten, zu denen ist gesagt, wie viele den Herrn Jesus Christus aufnahmen, denen gab Gott die Macht, dass sie Kinder Gottes sind, seine Kinder zu sein, die er halt gezeugt hat, die er wiedergeboren hat. Ja gut, jetzt bin ich wiedergeboren. Von Gott geboren. Das ist jetzt eine gute Frage und ich habe die Frage schon beantworten müssen. Ja, der Apostel sagt, er hat uns befähigt zum Erbteil der Heiligen im Licht. Und manche Kirchen sagen, die Taufe sei die Wiedergeburt. Und manche Freikirchen sagen, die Bekehrung sei die Wiedergeburt. Da tut dich Gott wiedergebären. Und beides ist falsch. Und eine Frau wollte von mir wissen, ob sie denn wiedergeboren sei. Und ich sage ihr, ja, das kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Das kann nur Gott, denn er ist es ja, der einen wiedergebärt. Und er kennt die Kinder, die er gezeugt hat. Ich kann es dir zu 95% sagen. Hm? Ja, da war sie nicht zufrieden. 100% kann ich das nicht sagen. Allerdings gibt der Herr Jesus Anzeichen oder Indizien. In der Bergpredigt sagt er, dass man sie an ihren Früchten erkennt. Und der Apostel hier sagt im Kolosserbrief, dass Gott die Heiligen und Treuen zu Erben gemacht hat. Also nicht nur Geheiligte, sondern auch Treue. Was jeder Mensch von sich aus als Erbe zu erwarten hat, das ist schlicht die Hölle. Aber Christus hat eben die Hölle, die Gottverlassenheit für die Sein schon durchlitten und ihnen damit das himmlische Erbe verdient. Er hat aus der kolossalen Macht der Finsternis errettet. Und diese Macht ist kolossal. Wir sehen sie zwar nicht. Präsident Reagan nannte die damalige Sowjetunion als bezeichnete sie als Macht des Bösen. Aber es ist die Macht der Finsternis, eine viel größere Macht, die auch im Kleinen bei uns ist. Sie ist auch in unserem Herzen. Und wichtig, dass wir das erkennen. Unser Herz ist nicht nur gut. Eigentlich ist diese Macht der Finsternis überall da, wo der Herr Jesus nicht ist. Er sagt ja, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der irrt nicht in der Finsternis umher, sondern wird das Licht des Lebens haben. Diese Macht der Finsternis ist bei den Ungläubigen. 2. Korinther 4,4 sagt, dass sie bei den Ungläubigen ist, denn der Gott dieser Welt seit die Sinne verblendet hat, sodass sie das Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht sehen. Und dieser Christus ist Gottes Ebenbild. Also der Gott der Welt ist der Teufel, der den Menschen die Sinne verblendet. Er verblendet durch Religion und Denkweisen und Selbstzufriedenheit. Ja, ich muss in den folgenden Predigten dann mehr darauf eingehen, wie er verblendet. Hier nur so viel. Alles, was uns abhält, dem Herrn Jesus zu genießen und ihm zu folgen, das ist Macht der Finsternis. Und beim Folgen, bitte wieder das Vorarlberger Folgen beachten, das heißt gehorchen. Also Weihnachten wurde in die dunkelste Jahreszeit verlegt, weil Christus gekommen ist, um aus der Macht der Finsternis heraus in sein Reich hineinzuretten. Gott rettet hinein in das Reich seines Sohnes. Normalerweise wird es Gottesreich genannt, aber es ist der Herr Jesus, der hier der Machthaber ist. Seine Gemeinden sind das sichtbare Reich. Da sollte Licht sein. Da sollte die Finsternis nicht sein. Aber die Macht der Finsternis pfuscht eben auch in den Leib Christi, in die Gemeinden hinein. Aber wo sein Wort ist, da ist Licht. Wo der Herr Jesus ist, da ist Licht. Und da ist die Macht. Da lernen Österreicher, Schweizer, Holländer, Iraker, Afghanen und wie auch immer oder was auch immer sie sind, himmlische Staatsbürger zu werden und sich auch so zu benehmen, wie himmlische Staatsbürger. Da lernen die Erben so zu leben, dass sie zu Recht Erben sind. Ja, da ist Licht. Da lernen wir, unsere mannigfaltigen Sünden aufzugeben und anderen ihre Sünden zu vergeben, die sonst, wenn sie behalten werden, also beides eigene Sünden und die Sünden der anderen, die sind dann wie Rucksäcke, die immer schwerer werden und uns letztendlich in die Hölle zerren. Da lernen wir Hochmut und Selbstherrlichkeit gegen Demut und Langmut einzutauschen. Und das ist gut. Amen. Amen.